Der Titel des Vortrags lautet also Macht und Leerheit der Gedanken. Was Gedanken bewirken und was Gedanken sind, Dramen im unermesslichen, offenen Raum. Eine bekannte und wegweisende Aussage des Buddhas sollte uns klar machen, wie essentiell es ist, beides, die Erkenntnis der Funktionsweise des Geistes und der Gedanken, sowie auch die Erkenntnis der Natur des Geistes und des Denkens, als zentrale Praxis zu betrachten. Und die Aussage lautet: Der Geist ist der Vorläufer aller Dinge. Die Dinge sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Der Geist ist der Vorläufer aller Dinge. Deshalb ist es so wichtig, ihn zu verstehen. Ich denke, eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis der Gedanken, des Geistes, des Bewusstseins, ist die Erkenntnis der Tatsache, dass alles, was wir erfahren können, auf der Ebene der Wahrnehmung in unserem Geist stattfindet. Tatsächlich tendieren wir aber dazu, alle Erfahrungen wie Berge oder Autos oder Mitmenschen, mein Körper und so weiter, nach draußen zu projizieren. Wir glauben, in einer Welt zu leben, die unabhängig von unserer Wahrnehmung, unabhängig von unserem Denken existiert. Bhikkhu Anhalayo erklärt, im frühbuddhistischen Denken wird das Bewusstsein oder der Geist zwar nicht als die Quelle der äußeren Welt angesehen. Die äußere Welt existiert als bedingte und veränderliche Prozesse, unabhängig von meiner Erkenntnistätigkeit. Was aber meine subjektive Erfahrung der Welt anbelangt, ist das Bewusstsein eben gerade ihre Grundlage. Meine Erfahrung der Welt ist ohne Bewusstsein unmöglich. Mit anderen Worten, Bewusstsein ist unabdingbar, damit Phänomene, das heißt Dinge in der Welt, für mich existieren und durch mich erfahren werden. Und daher ist das Bewusstsein, der Geist, tatsächlich die Quelle meiner Welt. Der US-Neurologe Markus Reitschle bestätigt das, finde ich eine interessante Äußerung, sagt, nur etwa 20% des an ihren Hinterhauptlappen gelangenden Inputs kommt direkt aus der äußeren Welt, also 20%. Der Rest kommt von inneren Gedächtnisspeichern und perzeptuellen Verarbeitungsmodulen. Ihr Gehirn simuliert die Welt. Jeder von uns lebt in einer virtuellen Realität, die gerade ausreichend Ähnlichkeit mit der echten hat, um zu verhindern, dass wir gegen Möbel laufen. 80% selbstgemacht. Müsste sich also lohnen, wenn wir da hinschauen. Und Sayadaw Utechaniya schreibt, die Welt ist eine Schöpfung des Geistes. Es besteht also keine Notwendigkeit, nach draußen zu schauen. Alles geschieht genau hier in unserem Geist. Meine, im Prinzip aus dem Verstehen des Geistes und der Welt. Weil all unsere Erfahrungen von unserer subjektiven Wahrnehmung abhängig und auch geprägt sind, ist unser Geist unbestreitbar die maßgebliche Ursache für unser inneres Glück und für unser inneres Leiden. Und letztlich geht es darum hier. Es ist wesentlich, dass wir diese Tatsache verstehen. Noch wesentlicher ist es, dass wir das Verstandene in der Praxis ergründen und überprüfen. In diesem Sinne fordert uns ein Vajrayana-Text auf, Schaut tief in den eigenen Geist und seht, ob sich dies so verhält oder nicht. Nun zur Macht und zum Wesen der Gedanken. Ich war vor Jahrzehnten eingeladen in eine Schulklasse von 10-Jährigen, um über Buddhismus zu sprechen. Eine wenige Minuten dauernde Meditation war Teil meiner Ausführungen. Auf meine Frage hin, was die Kinder erlebt hätten, entstand natürlich ein längeres Schweigen, bis ein Bub die Hand hob und erklärte, es denkt einfach. Es denkt einfach. Er hat eine wesentliche Funktionsweise unseres Denkens erkannt, welche die meisten Menschen zeitlebens nicht wirklich bemerken. Eben die Tatsache, dass es uns denkt. Tag aus, Tag ein, täglich um die 60.000 Gedanken, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Viel denkt, viel. Was es denkt und was wir stolz als unsere Erkenntnisse und Meinungen betrachten, ist nichts anderes als die Summe aller spezifischen und allgemeinen Konditionierungen, denen wir seit unserer Zeugung ununterbrochen ausgesetzt waren. Gene, der Körper, das Aussehen, familiäres Umfeld, Erziehung, Schule, Bildung, Mitmenschen, Sprache, Gesellschaft, Kultur, all unsere Freuden und Leiden, ist ein endloser Strom von Einflüssen, der uns bis zu diesem jetzigen Moment geprägt hat und weiterhin prägen wird. Diese Konditionierung und damit unser Denken wurde also nicht von uns persönlich ausgewählt und gestaltet. Sie geschah. Und zum großen Teil geschieht einfach. Gleichzeitig müssen wir aber verstehen, dass sie eine große Macht über uns hat. Ein Problem für uns besteht darin, dass wir das, was wir denken, sehr oft mit der Wirklichkeit verwechseln. Ein indischer Vipassana-Lehrer Anagarika Munindraji hat diese Tatsache prägnant auf den Punkt gebracht, hat das uns oft wieder daran erinnert. Der Gedanke an deine Mutter ist nicht deine Mutter. Die thought of your mother is not your mother. Stellen Sie uns vor, wir wissen, wie sie ist, wir wissen vielleicht sogar, was sie zu einer Situation sagen würde. Das sind unsere Gedanken, unsere Projektionen, unsere Konditionierung. Weil wir unbeirrt glauben, dass unser Denken, unsere Wahrnehmungen, unsere Vorstellungen die Wirklichkeit seien, geben wir ihnen fast unbeschränkte Macht über uns selbst. Ich denke, die individuellen Meinungen über Covid und die Schutzimpfungen sind ein perfektes Beispiel dafür, wie wir abhängig von den Einflüssen und Informationen, denen wir ausgesetzt sind, mit voller Überzeugung zu wissen glauben, was tatsächlich der Realität entspricht. Das heißt, die anderen wissen es nicht so richtig, aber wir selbst wissen es richtig. Ist doch interessant, nicht? John Nietzsche hatte diesen Irrtum erkannt, als er, sehr vereinfacht ausgedrückt, feststellte, dass es sich bei unseren Erfahrungen der Welt nicht einfach um Fakten handelt. Diese Fakten gibt es gar nicht, sagt Nietzsche. Vielmehr gibt es nur Interpretationen. Und er fragt auch noch weiter, nämlich, ob es notwendig sei, einen Interpreten hinter dem Interpretierten zu postulieren oder eine Interpretin hinter dem Interpretierten zu postulieren und stellt fest, dass auch das eine Erfindung, eine Hypothese sei, nicht mehr. Das heißt, dass unsere Wahrnehmung und unser Denken die Gegebenheiten der Wirklichkeit durchwegs persönlich interpretieren und schließlich eine eigene Welt konstruieren. Und diesem Prozess der Interpretation wird dann auch noch eine interpretierende oder ein interpretierender zugeschrieben, als ob da noch jemand unabhängig Existierendes dahinter wäre, nämlich ich, weil ich denke ja. Um sich aus dieser nicht so leicht zu durchschauenden Täuschung zu befreien, müssen wir als erstes einmal lernen, die eigenen Denkprozesse zu sehen, ihre gewahr zu werden und dann lernen, geschickt damit umzugehen. Was heißt geschickt mit dem Denken umgehen? Wie immer braucht es zuerst Achtsamkeit. Braucht es zuerst Gewahrsein. Wir müssen erst klar sehen, wenn Sätze, Worte, Ideen, Vorstellungen, Bilder und die sie meist begleitenden Gefühle, Emotionen im Geist präsent sind. Merken, was läuft. Erst dann können wir bestimmen, wie wir damit umgehen wollen. Hier folgen nun die klassischen Vipassana-Meditationsanleitungen zum geschickten und achtsamen Umgang mit Gedanken. Vielen oder den meisten von euch wohlbekannt oder hoffentlich wohlbekannt. Wenn kurze Gedanken im Hintergrund laufen, ist es sinnvoll, diese im Hintergrund zu lassen und den Fokus auf das Hauptobjekt zu verstärken. Sind noch mehr präsent mit dem, was vordergründig ist. Wenn Gedanken länger dauern, hilft es, sie kurz zu benennen als Denken. Denken. Weil, um das Wörtchen Denken im Geist sagen zu können, brauchen wir schon eine gewisse achtsame Distanz zu den gegenwärtigen Gedanken. Das heißt, wir sind schon nicht mehr drin verloren. Wir sehen sie. So sind wir wenig identifiziert damit. Dann, wenn öfter dieselben Gedankenabläufe stattfinden, kann es nützlich sein, sie kurz als planen oder erinnern oder kommentieren oder werten oder urteilen oder sich sorgen um etwas oder takträumen oder analysieren oder philosophieren oder Dharma-Vorträge halten, ist auch beliebt, oder was immer. Zu benennen. Wenn wir so weit gehen können, sind wir schon recht desidentifiziert, zumindest für den Moment. Und dadurch sehen wir auch zunehmend klar, wo sich unser Denken vorzugsweise abspielt. Ich denke, wir haben wahrscheinlich so Top 5 oder so, wo wir immer hingehen. Und übrigens, die Wissenschaftler, die herausgefunden haben, dass wir etwa 60.000 Gedanken pro Tag denken, die haben auch herausgefunden, dass der größte Teil davon Wiederholungen sind. Also vielleicht sinnvoll, wo wir ständig wieder drin sind, zu sehen und zu merken. Dann bei wiederholtem, gleichen Denkmuster, können wir davon ausgehen, dass unerkannte Emotionen dies immer wieder von neuem anheizen. Und wenn dies der Fall ist, und das ist es meistens, müssen wir uns von den, nicht immer, aber oft, müssen wir uns von den Gedanken, von der Geschichte, dem Drama abwenden und die gegenwärtige Emotion erkennen und spüren und zulassen. Und im Vorteil spüren wir sie im Körper. Aber statt sie zu verändern oder verbessern zu wollen oder loswerden zu wollen, ist es wichtig, dass wir damit in Kontakt bleiben und beobachten, was damit ganz von selbst geschieht. Das Gedanken ist die alte Geschichte, wir merken es, spüren, ah, okay, das ist Ärger. anstatt jetzt zu versuchen, den Ärger loszuwerden, den Ärger wirklich spüren. Noch kurz beschreiben, wie sich das anfühlt, und dann sind wir sicher, dass wir ihn spüren. Schaut, was dann passiert. Wie lange bleibt Ärger als Gefühl, als Emotion da, wenn wir die Geschichte, die uns zum Ärgern gebracht hat, nicht wiederholen? Erstaunlich wenig lange. Aber wahrscheinlich kommt die Geschichte wieder. Dann kommt der Ärger wieder. Wir kehren zurück zum Gefühl und lassen es so sein und schauen, was damit passiert. Ich sage es absichtlich nochmal. Aber wahrscheinlich verlieren wir uns gleich wieder in der gleichen Geschichte. Ärger ist da. Wir merken es. Wir gehen wieder zurück, spüren den Ärger im Körper. Da ist Hitze, da ist Intensität, da ist Enge. Schauen, was damit geschieht. Die Geschichte haben wir jetzt losgelassen, wir sind beim Ärger. Schaut, wie lange er hält, wie lange er dauert. Nicht sehr lange. Nicht, weil wir ihn loswerden wollen. Weil er nur existieren kann, wenn er durch die Geschichte, das Drama, die Gedanken, die Erinnerungen, das Planen gefüttert wird. Das ist außerordentlich interessant. Das letzte, bei altbekannten Denkmustern oder Geschichten, die immer und immer wiederkehren, stellt sich die Frage, ob wir die unterliegenden Emotionen wirklich erkannt, gespürt und zugelassen haben, und zwar oft, immer wieder. Wir kennen sie jetzt, wir wissen, wie es sich anfühlt, wir kennen die ganze Geschichte. Und wenn dies hundertprozentig der Fall ist und wir freien Zugang dazu haben, können wir sie einfach unterbrechen. Sagen, okay. Genug. Das habe ich genug oft gedacht, darunter habe ich genug oft gelitten, damit habe ich mich genug oft fertig gemacht. Stopp. Das reicht. Es gibt ja Dinge, die können wir unser ganzes Leben wiederholen und jedes Mal etwas Leidenschaften. Wenn wir klar waren damit, dann wird es sich natürlich von selbst wiederholen, auch wenn wir es noch so abschneiden. Schummeln können wir hier nicht, Sie merken es. Darum der Rat. Schau tief in den eigenen Geist und seht, ob sich dies so verhält oder nicht. Ausprobieren. Immer wenn wir in unseren Gedanken gefangen sind, haben sie eine unheimliche Macht über uns. Wenn wir aber beginnen, ihr eigentlich fadenscheiniges und substanzloses Wesen zu erkennen und zu durchschauen, verlieren sie viel von ihrem Einfluss. An diesem Punkt empfiehlt Suzuki Roshi folgende Umgangsweise damit. Lass deine Haustür und deine Hintertür offen. Lass die Gedanken kommen und gehen, aber serviere ihnen nicht Tee. Nicht, dass wir sie loswerden wollen, nur, dass wir nicht sie ergreifen sollen. Soweit uns das möglich ist. Das ist die Praxis, das ist die Kunst. Zum Glück müssen wir nicht versuchen, die Gedanken loszuwerden, indem wir sie unterdrücken, aber wir müssen ihrer gewahr werden. So wie ein Traum seine Macht über uns verliert, sobald wir erkennen, dass es nur ein Traum ist, verlieren auch die Gedanken an Einfluss, sobald wir ihrer uns bewusst sind. Und natürlich brauchen wir Gedanken. Ohne Gedanken wüssten wir nicht einmal, wie man sich die Nase putzt. Wir wissen nicht mehr, wo wir zu Hause sind oder wie wir heißen. Eine zentrale Frage hier aber ist die folgende. Welche Gedanken denken wir? heilsame, neutrale oder unheilsame? Oder wie viel von was? Zum Beispiel, spendet den Bettler 5 Franken. Okay. Okay, ich bin freundlich zu diesem lästigen Kerl. Oder, dieser Tisch ist groß, dieser Stuhl ist solid, das Gras ist grün. Oder, das muss ich unbedingt haben, er ist ein Idiot. Die Arbeit wurde wieder einmal lausig gemacht. Heilsame, neutrale oder unheilsame Gedanken. In welchen halten wir uns am öftesten auf? Wenn wir uns darin üben, uns weniger in den unheilsamen und öfters in den heilsamen aufzuhalten, wird Leiden abnehmen, es wird mehr innere Freiheit entstehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir tief in den eigenen Geist schauen und sehen, ob sich dies so verhält oder nicht. Jetzt zu den täuschenden und quälenden Geisteszuständen, zu den Klesha oder Kilesa in Pali, weil die sind es, die uns am meisten Mühe machen und die sind es, die uns Leiden schaffen. Die Kleshas oder Kilesa. Gleich wie alle Sinneserfahrungen treten auch die Gedanken immer zusammen mit einer Gefühlstönung, mit Vedana, auf. Das heißt, sie sind entweder angenehm oder neutral oder unangenehm. Das ist nicht zu verwechseln mit dem vorhin erwähnten heilsam, neutral oder unheilsam. Das ist eine andere Geschichte. Hier geht es darum, dass die Gedanken angenehm sind. Viele sind neutral, andere sind unangenehm. Und darum reagieren wir auf sie. Meist mit eben bei den Angenehmen, mit Verlangenden, bei den Neutralen, mit Gleichgültigen und bei den Unangenehmen oder Schmerzhaften mit aggressiven Reaktionen. Das ist eine altbekannte Geschichte. Das bedeutet, dass die Gedanken oft eng verknüpft sind mit den täuschenden und quälenden Geisteszuständen, eben den Kleshas. Und wie wir denken und fühlen, so handeln wir. Handlungen sind die Diener des Geistes, sagt den Gokhan Tserenpoche. Handlungen sind die Diener des Geistes. Anders gesagt, unsere Gedanken und Absichten sind verantwortlich für unser Handeln. Somdech Maha Gosananda, der kambodschanische Mönch und Friedensaktivist, verdeutlichte dies durch ein Bild, das aus seinen Bemühungen entstand, Frieden zu stiften in seinem kriegsversehrten Land. Er sagte, die Landminen in dieser Welt werden von den Landminen in unseren Herzen verlegt. Hier beginnt das Problem. Das Problem der Kriege zum Beispiel. Aber auch das Problem von Streit und Leiden, das wir uns selbst schaffen. So sind Gedanken auch Indikatoren für die Präsenz oder Absenz der Kleshas. Es gibt keine Gedanken, die quasi empfindungslos im Geist erscheinen. Immer gehen sie zusammen mit Gefühlen und Emotionen. Entsprechend ist es wesentlich zu wissen, wie wir damit umgehen sollten. Eben dann, wenn diese Kleshas im Geist auftauchen. Auf die Frage, wie man mit unheilsamen oder auch unangenehmen Gedanken geschickt verfahren könne, antwortete Sayadaw Udejaniya. Schau, wie es sich anfühlt, wenn solch unheilsame Gedanken im Geist entstanden sind. Du wirst spüren, dass es nicht sehr angenehm ist. Wenn du dieses Gefühl jedes Mal erkennst, wenn solche Gedanken, solche unheilsamen Gedanken auftreten, wird der Geist so vertraut mit dem unangenehmen Gefühl, dass er es nicht mehr entstehen lassen möchte. So, wenn wir uns über den Ärger immer wieder da im Klaren sind, immer wieder spüren, dass er unangenehm ist. 10-mal, 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal. Irgendeinmal fangen wir an, es früh genug zu merken und es schneller sein zu lassen. Der Geist wird nicht nur erkennen, dass solche Gedanken unangenehm und leidvoll sind, sondern auch, dass es unnötig ist, sie zu haben. Das ist immer noch der Chania. Und dass sie eben unheilsam sind. Wenn der Geist all das wirklich einmal verstanden hat, wird er diese unangenehmen, unheilsamen Gedanken problemlos loslassen. Und genau das gilt sowohl im Umgang mit Gedanken des Verlangens oder des Anhaftens, wie auch mit solchen der Ablehnung, der Aversion, des Ärgers, des Hasses. Dieses von Sayadaw empfohlene Vorgehen wird möglich, sobald wir die oben angeführten Umgehensweisen mit Gedanken und Gefühlen anwenden. Sobald wir willens und fähig sind, die Gefühle, die da sind, tatsächlich zuzulassen und zu fühlen. Einige Mönche beschlossen, sich in eine Retreat zurückzuziehen. Nach einigen Wochen der Praxis fanden sie, dass sie einfach keinen Fortschritt machen konnten. Schließlich kehrten sie zurück ins Kloster, um sich beim Meister zu beklagen. Wir meditieren nun schon seit einigen Wochen, können aber keinen Fortschritt machen, weil wir von unheilsamen, schlechten Gedanken verfolgt werden. Der Meister überlegte einen Moment lang, dann antwortete er: Es sind nicht die schlechten Gedanken, die euch verfolgen, sondern ihr seid es, die die schlechten Gedanken verfolgt. Auch interessant zu schauen. Verfolgen sie uns oder folgen wir ihnen? Das ist einer der wichtigsten Aspekte der Dharma-Praxis, geschickt mit unseren schwierigen Gedanken und Emotionen umgehen zu lernen. Und darum schaut tief in den eigenen Geist und seht, ob sich dies so verhält oder nicht. Und es klingt so einfach, es braucht endlos viel Praxis. Es hilft. Nun zur Frage, wer denkt? Wer denkt? Wenn wir für längere Zeit sorgfältig hinschauen, erkennen wir, dass alles, was an Gedanken, Ideen, Vorstellungen und so weiter durch unseren Geist läuft, ein konditionierter Prozess ist. Das Resultat aller Bedingungen, die uns ein Leben lang geprägt haben, wie schon beschrieben. Nochmal. Unser genetisches Make-up, unsere inneren und äußeren körperliche Eigenheiten, unsere Eltern, die Schule, alle persönlichen Erfahrungen, die wir je gemacht haben, sämtliche Informationen durch unser soziales Umfeld, Werbung natürlich, die Medien, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, die Sprache, die wir sprechen, die Kultur, in der wir leben und vieles mehr. Es ist ein schier endloser Strom von Fremdbestimmung, dessen Resultat wir stolz aus unsere ureigensten, ganz persönlichen Gedanken betrachten und verkünden. Ich finde es so erschreckend und auch interessant zu sehen im Zusammenhang mit diesem Krieg. Was wir mitbekommen, ist die westlich konditionierte Sichtweise dazu. Ich persönlich bilde mir ein, dass wir freieren Zugang haben zu Informationen und deshalb besser wissen, was läuft. die Menschen in Russland, die wissen auch, was läuft. Es ist nicht, dass sie schlecht gesinnt sind und böse Menschen sind. Die wissen, was läuft. Die Ukraine sind ganz, ganz schlimm. Der Westen will Russland kaputt machen. Und das weiß man jetzt seit mindestens einem Jahrzehnt. Von jeder Fernsehsendung, von jeder Zeitung, von allem, was man liest, genau wie wir es auch von dort wissen. Wir wissen es auch nur von dort. Ich war nicht in Kiew. Das ist auch erschreckend. Wir sind so wahnsinnig konditioniert. Und wir können es auch nicht einfach ändern, aber wir können uns dessen gewahr werden. Viel mehr gewahr werden. Diese fatale Identifikation mit unseren Denkprozessen entsteht durch die Präsenz einer Instanz, eines Gefühls, eines Gedankens von Ich, die den täuschenden Eindruck vermittelt, dass ein jemand unabhängig existierendes, eben Ich, dem diese Prozesse gehören, der sie erfährt und beobachtet, oder einfach als stiller Beobachter, stille Beobachterin dahinter steht. So werden alle Gedanken und Gefühlsprozesse zu meinen Gedanken und Gefühlen. Es sind nicht Informationen, die wir kriegen. Es sind meine Gedanken und Gefühle und das heißt, so ist es wirklich. Es ist so. Ich weiß es ja, ich spüre es ja. Ich kann dir erklären, warum. Es ist nicht, dass niemand da wäre, um das nochmal zu korrigieren, wenn wir über das Ich sprechen. Nur so, dass diese Ich-Gefühle und Ich-Gedanken genauso Teil der bedingt entstehenden Prozesse sind, wie alle anderen Gedanken und Gefühle auch. Was dabei so enorm glaubwürdig erscheint, aber tatsächlich völlig irreführend ist, ist die Tatsache, dass das Gefühl von Ich und von selbst präsent war, seit ich mich erinnern kann. Es gibt eine Szene, an die ich mich erinnern kann als Kind, als kleines Kind. Und wenn ich versuche, mich in diese Erinnerung zu begeben, das war auch schon ich. Da war ich vielleicht nicht so stark wie jetzt, aber da war schon ein Gefühl, das passiert mir. Nicht, dass ich das bewusst gedacht habe, aber das Ich verändert sich nicht über die Jahre. Unsere Konditionierung, unser Denken verändert sich, aber es ist immer ich, der sie hat, der sie ist, der sie wahrnimmt, der sie lebt. Da hat man das Gefühl, das kann nicht anders sein, als das muss richtig sein. Der Begriff Anatta, nicht selbst, bezeichnet eine Eigenschaft all dieser Prozesse des bedingten Entstehens, in denen nirgendwo ein unabhängiges der Selbstexistenz des Wesen oder Ich gefunden werden kann. Und tiefe Erkenntnis von dieser Tatsache von Anatta befreit. Was kann uns helfen, Anatta zu sehen und zu erfahren? Oder anders gesagt, dieses Dicht, diese dichte Identifikation mit dem Gefühl von Ich zu durchschauen. Verschiedene Punkte. Wenn wir den unabhängigen Fluss von bedingten, ziemlich unkontrollierbaren Gedanken beobachten, wird schnell einmal offensichtlich, dass da nicht jemand sein kann, der entscheidet, ob und welche Gedanken gerade auftauchen sollten. So kann Anatta nicht selbst zumindest schon mal theoretisch intellektuell verstanden werden. Das ist eine der ersten Erkenntnisse, wenn Leute zum ersten Mal ins Retreat kommen. Nach einem Tag beginnt es ihnen aufzufallen. Es denkt drauf los. Merken es offensichtlich, weil sie sich jetzt auf etwas sammeln möchten. Und es nicht so einfach ist, weil es immer wieder denkt. Wenn da jemand wäre, der Kontrolle hätte, wenn da ein Schalter wäre, würden wir den umlegen und völlig anders damit umgehen. Hat es nicht. Nächster Punkt. Dabei erkennen wir auch, dass die Inhalte der Gedanken, wie schon beschrieben, Resultat von seit jeher andauernden Konditionierungen sind. Somit sind sie im letztlichen Sinne auch nicht wirklich unser. Und wir brauchen ihnen nicht alles zu glauben, was sie uns einflüstern. Anderer Punkt. Wenn die dicht verflochtenen Abläufe von Sinneseindrücken, von Wahrnehmungen, Denken und Fühlen, wenn wir die in Action betrachten, sollte auch klar werden, dass in einem komplexen Prozess von abhängigem Entstehen und Vergehen nicht irgendwo mittendrin ein solides, ein unabhängig existierendes Ich sein kann. Das ist gar nicht möglich, auch wenn es sich immer wieder so anfühlt. Zweitens, dabei haben wir nicht nur wenig Kontrolle darüber, wann es was denkt, sondern genauso wenig über unsere körperlichen Prozesse. Wir können krank werden, auch schon wir extra gesund leben. Wir haben Kopfweh oder Sodbrennen oder Entzündungen oder Verletzungen oder Asthma oder Rheuma, Schlimmeres, ohne dass wir es je bestellt hätten. Unser Herz klopft und pumpt, die Verdauung verdaut, die Augen sehen, die Ohren hören und wir wissen nicht einmal, wie man das macht. Es geschieht zum Glück. Einfach, es geschieht einfach. Eigentlich offensichtlich, dass wir nicht so wahnsinnig eine wichtige Instanz sind in diesem Prozess. Ein Blick in den Spiegel offenbart fast täglich, in welcher Richtung sich unser unaufhaltsam alternder Körper bewegt. Das sind alles gesetzmäßige Prozesse. Just nature. Wie es Sayadaw Dejaniya umschreibt. Kein Ich, das dabei in Kontrolle ist, Körper, Gedanken, Gefühle. Alles verändert sich in natürlicher Weise, wie das Wetter mit seinem Hochdruck und seinen Tiefdruckgebieten, mit seinem Sonnenschein und seinen Schneestürmen. Auch hier ist nicht jemand, der das Wetter ist oder der das Wetter macht. It's just nature. Prozess. Letzter Punkt hier. Wenn wir nun unseren Körper und Geist systematisch und sorgfältig nach einem Ich durchsuchen, kann kein solches gefunden werden. Aber es reicht nicht, wenn wir das so sagen oder hören oder irgendwie wissen. Wir müssen systematisch selber schauen. Wir sehen höchstens flüchtig auftauchende Ich-Gedanken und Ich-Gefühle. Wir können aber beobachten, wie diese Ich-Gedanken und Ich-Gefühle entstehen, einmal recht mächtig werden, beinahe greifbar zu sein scheinen, nur um zu erfahren, wie sich hier auftreten, wieder verändert und wie sie wieder verschwinden. Auch das ist ein dynamischer Prozess, der im Englisch manchmal Selfing oder Selbsten genannt wird. Auch hier müssen wir erkennen, nirgendwo gibt es ein festes Ich oder Selbst. Je weniger wir mit den Ich-Gedanken identifiziert sind oder daran anhaften, desto klarer sehen wir, wie leer und wie bedeutungslos sie aus dieser Perspektive betrachtet eigentlich sind. Und dass wir uns nicht von ihnen drangsalieren lassen müssen. Darum schaut in den eigenen Geist und seht, ob sich dies so verhält oder nicht. Der Geist, unser Geist. Wenn wir sagen, Gedanken würden im Geist erscheinen, was meinen wir damit? Shantideva schreibt über den Geist und die spirituelle Praxis. Selbst die Menschen, die ernsthaft ihr Glück suchen, und sich vom Leiden befreien wollen. Wenn sie das Mysterium des Geistes nicht verstehen, werden sie ziellos im Dasein umherirren, ohne Sinn und Zweck. Und das bedeutet hier, ohne zu verstehen, wo echtes Glück zu finden ist und wie inneres Leiden reduziert werden kann. Bewusstheit oder Geist ist mysteriös, kaum fassbar, gleichzeitig zentral für unser Leben. Was man darüber sagen kann, ist Folgendes. Geist ist ohne Farbe oder Form. Ist nicht an einem bestimmten Ort innerhalb oder außerhalb des Körpers zu finden. Geist kann als klar und erkennend beschrieben werden. Eigentlich alles, was wir darüber sagen können. Klar bezieht sich dabei auf die Eigenschaft des Geistes, selbst weder Form noch Farbe zu haben. Ähnlich wie der leere Raum. Nur weil der Geist selbst ohne Inhalte ist, kann er die Objekte und Erfahrungen, mit denen er in Kontakt kommt, wahrnehmen. Ähnlich wie bei einer Glasperle, die nur, weil sie selbst durchsichtig und farblos ist, zum Beispiel blau leuchten kann, wenn sie auf einem blauen Tuch liegt, oder rot leuchten kann, wenn sie auf einem roten Tuch liegt. Klar kann auch damit verglichen werden, dass ein guter Spiegel in sich klar und ohne Inhalt sein muss, damit er die Objekte, die vor ihm auftauchen, widerspiegeln kann. Guter Spiegel hat nicht schon Zeug drin. Ist eben leer und fähig zu spiegeln, was immer erscheint. So viel zu klar. Erkennend, cognizant in Englisch, bedeutet, dass der Geist die Fähigkeit hat, wahrzunehmen, gewahr zu sein oder zu wissen, bewusst zu sein. Vergleichbar mit der Fähigkeit des Spiegels, Dinge zu reflektieren oder wiedergeben zu können. Dabei ist es eigentlich nicht einmal korrekt zu sagen, der Geist habe diese Eigenschaften, weil vielmehr machen diese Eigenschaften den Geist aus. Es gibt nicht irgendwo einen Geist und der hat dann diese Eigenschaften. Sind einfach diese Eigenschaften. Klar, leer, erkennend. Und dieser klare und erkennende Geist ist selbst wiederum leer. Leer von Selbstexistenz. Existiert in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen und wenn konsequent gesucht, kann auch er letztlich nirgendwo gefunden werden. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, dass er nicht wirkt. Ist nicht ergreifbar, festhaltbar in irgendeiner Art und Weise. Es ist dieser klare, erkennende, leere Geist, der die Erfahrungen oder Objekte, eben wie zum Beispiel Gedanken, Gefühle oder Sinneserfahrungen, hören, sehen, riechen, schmecken, wahrnimmt. Vergleichbar mit dem Spiegel bleibt der Geist dabei unverändert und unberührt von den Erfahrungen, die er widerspiegelt. Das ist die eigentliche Natur des Geistes. Fähig, wahrzunehmen, zu erfahren, aber in sich leer. Ungeboren, unbedingt, innewohnende Einfachheit. Hier ein Theravada Vipassana-Lehrer, der sich dazu äußert. Er sagt, die innewohnende Natur unseres Geistes ist Wachheit, in der nichts entsteht oder erschaffen wird. Da gibt es keine Bedingungen, nur wahres Gewahrsein. Und darin können wir verweilen. Und weil die Verblendung uns daran hindert, diese Tatsache zu sehen und wir stattdessen die inneren Dramen immer wieder für real nehmen, verstricken wir uns endlos in unseren Gedanken und Gefühlen und schaffen uns so immer wieder enormes Leiden. Ob das immer wieder der Punkt, schaffen wir uns Leiden oder nicht. Dingo Kenzi Rinpoche beschreibt in zwei bekannten Aussagen den geschickten Umgang mit den Gedanken in diesem leeren Geist. Ich liebe diese beiden Beschreibungen. Sind wohl bekannt für viele von euch. Wenn ein Regenbogen erscheint, sehen wir viele schöne Farben. Doch ist ein Regenbogen nicht etwas, mit dem wir uns kleiden oder das wir als Schmuck tragen können. Er scheint einfach durch das Zusammentreffen verschiedener Bedingungen. Gedanken entstehen im Geist auf die gleiche Weise. Sie haben überhaupt keine greifbare Realität oder innewohnende Existenz. Es gibt daher keinen logischen Grund, weshalb Gedanken so viel Macht über uns haben sollten, noch einen Grund, warum wir von ihnen versklavt werden sollten. Sobald wir erkennen, dass die Gedanken leer sind, werden sie nicht mehr die Macht haben, uns zu täuschen. Aber solange wir unsere trügerischen Gedanken als wirklich betrachten, werden sie uns weiterhin gnadenlos quälen. Die eine Aussage von Dingo Kenzi Rinpoche. Anderswo erklärt er, wenn du deinen Gedanken hinterherjagst, bist du wie ein Hund, der einen Stock jagt. Jedes Mal, wenn ein Stock geworfen wird, läufst du ihm hinterher. Aber wenn du stattdessen schaust, woher deine Gedanken kommen, wirst du sehen, dass jeder Gedanke entsteht und sich im Raum des Gewahrseins wieder auflöst, ohne andere Gedanken hervorzurufen. So wie ein Löwe, der anstatt dem Stock hinterher zu jagen, sich dem Werfer zuwendet. Um die unerschaffene Zitadelle der Natur des Geistes zu erobern, musst du zur Quelle gehen und den Ursprung deiner Gedanken erkennen. Andernfalls wird ein Gedanke zu einem zweiten, dann zu einem dritten weiterführen. In kürzester Zeit wirst du von Erinnerungen an die Vergangenheit und von Erwartungen an die Zukunft angegriffen werden und das reine Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblicks wird völlig verschleiert. Klingt einfach, braucht enorm viel Übung. Immer und immer und immer wieder. Wenn wir zum Beispiel Erfahrungen von Glück und Erfolg und anderen günstigen Bedingungen haben, können wir sie so sehen wie einen Traum oder eine Illusion. Wir dürfen uns nicht an sie hängen. Und sollten wir von Krankheit, Verleumdung oder anderen körperlichen oder mentalen Prüfungen getroffen werden, sollten wir nicht entmutigt sein. Was auch immer die Umstände sein mögen, wir werden nicht entweder überschwänglich oder depressiv, sondern bleiben frei und unbeschwert in möglichst unerschütterlicher Gelassenheit. Oder in ein bisschen Gelassenheit, auch schon gut. Wenn wir wissen, dass die wesentliche Natur des Geistes leer ist und dass sein natürlicher Ausdruck leere Erscheinung ist, wird es uns leichter fallen, nicht mehr von Anhaftung und Ablehnung gefangen zu werden. Darum, schau tief in den eigenen Geist und seht, ob sich dies so verhält oder nicht. Auch wenn wir die Natur des Geistes noch nicht verwirklicht haben. Wir dürfen nicht aufhören, unsere Erfahrungen, unseren Geist und unsere Gedanken zu ergründen, um herauszufinden, wie wir diese Natur, die uns näher ist als unser Augapfel, erkennen können. Denn hier liegt die Freiheit. Zum Abschluss nochmals Dingo Kenzi Rinpoche aus seiner Perspektive, der Perspektive eines Verwirklichten. Der Wind weht durch den Himmel und fliegt über Kontinente, ohne sich irgendwo niederzulassen. Er fegt durch den Raum und hinterlässt keine Spuren. Lass Gedanken auf die gleiche Weise durch deinen Geist ziehen. Lass keine karmischen Rückstände zurück und verändere niemals deine Verwirklichung der innewohnenden Natur des Geistes. Moment der Stille. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Geduld.